Ja, ein frohes neues Jahr wünscht man sich in diesen Tagen vielleicht gerade noch. Ich möchte es gern auch sagen mit den Worten von Arno Backhaus. Ich denke, einige von euch kennen ihn. Ein frohes neues Jahr. Ein neues Jahr von dem, der über uns ist, von dem lebendigen Gott. Und ein frohes neues Jahr von uns, ihm gegenüber. Wir wollen mit ihm unterwegs sein. Ein frohes neues Jahr. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte mit euch, erschreckt bitte nicht, gerne vier Geschichten aus den vier Evangelien nehmen. Lauter Geschichten, wo die Jünger drin vorkommen und zum Beispiel auch der liebe Petrus. Könnt ihr mir vorstellen, wenn ich euch frage, wer ist dein Lieblingsjünger? 80% haben wahrscheinlich den Petrus. Warum? Weil er ein Mensch war wie du und ich. Lauter Geschichten vom See, auf dem See oder auch am See, am Ufer. Dort beginnt ja der Weg mit Jesus am See Genezareth. Er hat so seine Erlebnisse am See, am Ufer und auf dem See, Erfahrungen und dann auch ein gewisses Ziel. Also es sind alles irgendwie Uferstories. Das erste Bild, bitte. Lukas, fangen wir an. Lukas 5, der Start. Und er sah zwei Boote am Ufer des Sees liegen. Ich habe jetzt immer bloß einen Vers genommen. Das heißt nicht, dass es der Starvers der Geschichte, sondern da steht Ufer drin. Und dann kann man noch ein paar Gedanken dazu sagen aus der Geschichte. Er sah zwei Boote am Ufer liegen, obwohl eine Riesenmenge um ihn herum ist, wie so oft war. Eine Riesenmenge von Leute, viele sind da mit großen Erwartungen, was würde denn heute wohl sagen, sind gespannt. Er sagt ja auch was, aber er sieht in dem Allen immer auch den einzelnen Menschen. Ihr kennt sicher die Geschichte vom Zachäus, wo auch ganz viele Leute versammelt sind in Jericho, aber Jesus kümmert sich um diesen einen und sagt, Zachäus, steig von deinem Baum runter, ich möchte heute gern zu dir kommen. Alle sind wichtig, das ist klar. Die Speisung der 5000. Die Bergpredigt waren sicher auch jede Menge Leute da. Aber es ist immer auch dieser eine, den Jesus sieht, den er haben möchte, den er brauchen kann und sagt, genau dich will ich. Von dem Petrus wird jetzt erzählt in dieser Geschichte, dass er aus seinem Boot aussteigt und gerade Riesenpleite erlebt hat. Die Fischer waren ausgestiegen, schreibt Lukas, und wuschen ihre Netze. Wenn ihr zu Hause Zeit habt und Lust, lest einmal die Geschichten danach. Ich gebe euch am Schluss noch einmal so einen kleinen Handout, sagt man, glaube ich, heutzutage. Das ist Neudeutsch, wo man noch mal schauen kann, was waren diese vier Geschichten und worum ging's. Und dann kann man noch mal nachlesen, was hat er denn eigentlich gesagt. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze und sofort im nächsten Vers steht drin, und da stieg er in eines von diesen Booten. Sie waren ausgestiegen aus ihrem Boot, aus ihrem Armutsboot, totale Pleite, und er steigt sofort in eines von diesen Booten, nämlich das von Petrus. Petrus stellt seinen Kahn zur Verfügung. Ein leeres Boot, er hat nichts gefangen, nur Pleite. Jesus kann es irgendwie füllen und so geschieht es dann ja auch. Er kann es füllen mit seiner Gegenwart, mit seinem Wort, was er dann ja auch macht, er predigt. Er kann es vielleicht sogar füllen mit einem Wunder. Jesus stellt sein Armutsboot zur Verfügung und ich denke, das ist eine wichtige Sache, vielleicht auch in ihrem, in meinem Leben. Und er darf erfahren dann, Jesus ist größer und er kann mich beschenken, er kann mich füllen mit dem, was er hat an himmlischem Reichtum. Er weiß, was ich brauche. Ich erzähle nicht die ganze Geschichte, ihr kennt sie vielleicht auch. Nur das eine dann am Schluss, als sie diese Menge Fische gefangen haben, da sagt der Petrus, wie er sieht, Jesus ist ganz anders als ich. Da sagt er zu ihm, Jesus, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Was ja auch wahr ist, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Aber was sagt Jesus dann noch zu ihm? Und genau dich will ich. Genau dich will ich, so in deiner ganzen Art, auch in deiner Ehrlichkeit, genau dich will ich, folge mir nach. Wie endet die Geschichte? Sie verließen alles und folgten ihm nach. Die nächste Geschichte. Markus Kapitel 4. Ihr kennt sicher dieses berühmte Bild von Rembrandt. Ich habe es überschrieben mit im Boot. Und er sagte zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Nachfolge bedeutet ja nicht stehen bleiben, da wo ich gerade war, sondern unterwegs sein, aufbrechen zu neuen Ufern. Aufbruch aber nicht unbedingt in eine heile Welt, wo es mir alle Tage gut geht, alle Tage Sonnenschein. Es gibt auch solche Stürme und deswegen ist vielleicht sogar das Lied rausgesucht worden mit dem Auge im Sturm. Das finde ich schon wieder verdächtig. Oder immer wer es gemacht hat, hat auf jeden Fall voll gepasst. Es gibt auch solche Stürme, aber in diesen Stürmen sind die Jünger nicht allein. Das ist mir das wichtig mit dem im Boot. Sie sind nicht allein. Es heißt bei Markus, sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit. Nahmen ihn mit. Aber dann kommt dieser Sturm. Ihr denkt vielleicht an die vorweihnachtlichen Tage, wo ja auch bei uns und nicht nur bei uns einiges los war. An Sturm, denkt vielleicht auch an die Fluten, die momentan ja auch viele Menschen noch sehr viel zu schaffen machen, wo man nur beten und hoffen und schenken kann, auch dass die irgendwie weiterkommen, da wo sie gerade wohnen. Bei den Jüngern war das bestimmt noch mal viel, viel mächtiger, dieser Sturm und diese Fluten. Und die Jünger haben Todesangst. Todesangst. Wie heißt die Geschichte oft in der Bibel? Die Stillung des Sturmes. Wann ist der Sturm gestillt worden? Erst nachdem er da war. Und da, wo er da war noch nichts gestillt und die waren mittendrin. Als ich darf die Geschichte schon von hinten her lesen, Gott sei Dank. Aber manchmal stehe ich ja im Leben mittendrin. Und das glückliche Ende, wo ich Gott sei Dank sagen kann, ist vielleicht noch nicht da. Rembrandts Bild, gewaltig gemalt, in echt ja tausendmal schöner. Dieser Wind und die See und es herrscht bei den Jüngern Untergangsstimmung. Hinten im Boot kann man schwach sehen, so rechts unten. Hinten im Boot liegt eine Person und die schläft. Jesus. Er ist mit dabei, im Boot. Lasst uns hinüberfahren, hat er gesagt. Aber er schläft. Warum schläft er? Ich denke, er war hundemüde. Ganz menschlich, er war hundemüde. Man kann es aber auch noch ein Stückchen weiter sehen. Er war in Gott ganz tief geborgen. Auch in diesem furchtbaren Sturm kann er schlafen. Hilf uns, Jesus, sagen die Jünger. Und der Petrus war sicher wieder vorne dran. Das Boot droht unterzugehen. Herr, was ist los? Du bist doch bei uns im Boot und du fragst nichts nach uns, wie es uns geht. Wir kommen um. Aber Jesus hat den Satz gesagt, lasst uns hinüberfahren. Und er wird gleich noch einen anderen Satz sagen. Und dann ist es ruhig. Wenn er sagt, lass uns hinüberfahren, dann hat es eine Bedeutung. Wie weit geht die Fahrt? Wie weit geht die Fahrt auf dem See? Bis in die Seemitte, wo sie dann ein nasses Grab finden? Oder weiter, lasst uns hinüberfahren ans andere Ufer. Und da kann auch so ein Sturm oder was immer es sein mag, Jesus keinen Strich durch die Rechnung machen. Lasst uns hinüberfahren. Nicht hinunter, hinüber ans andere Ufer. Jesus verhält sich manchmal nicht so, wie wir denken. Habt ihr sicher auch schon erlebt. Wir würden es oft anders uns wünschen. Aber wenn er im Boot ist, das lerne ich aus der Geschichte, dann wird er zu seiner Zeit aufstehen. Er weiß, was er tun muss und steht auf und bringt den Wind und die See zum Schweigen. Und wie steht es dann im nächsten Kapitel, Vers 1? Und sie kamen ans andere Ufer, wie es gesagt hat. Die nächste Geschichte. Allein, so habe ich das jetzt einfach mal genannt, Fragezeichen. Und sofort nötigte er die Jünger, in das Boot einzusteigen und vor ihm an das jenseitige Ufer zu fahren. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, bei dir in der Bibel steht, dieses Nötigen. Man kann es auch noch anders übersetzen. Er hat sie gedrängt, er hat sie getrieben, er nötigte sie. Los, auf, jetzt geht ins Boot und fahrt los, ich bleibe noch da. Ich denke, das ist jetzt im Vergleich zur letzten Geschichte in der Jüngerschaftsschule schon wieder eine Stufe weiter. Vielleicht sollen sie wieder was Neues lernen, wie es oft im Leben ist. Ihr kennt sicher diese Geschichte, wo dieses Teilbild da raus ist. Die Speisung der 5000 ist direkt davor. Es wird Abend, 12 Körbe von restlichen Brosamen werden zusammengelesen. Und dann eben dieser nächste Satz, er drängt sie, er treibt sie und selbst bleibt er noch da, bis das Volk dann geht. Und dann geht er allein auf einen Berg und betet. Jesus war bis jetzt zweimal mit im Boot, da ist er nicht mit im Boot. Der Platz ist leer, nur die Jünger. Sie haben Angst. Wieder ein Sturm, kein Land in Sicht, kein Jesus in Sicht. Ganz allein. Jesus hat mich versetzt, hat uns versetzt. Jesus, wo bist du? Vielleicht habt ihr auch schon mal so gedacht oder gebetet oder auch schon öfter. Warum bleibst du denn so lange weg? Wo bist du? Ich brauche dich. Warum dauert es so lange? Hörst du das nicht, was ich dir sage? Hörst du mein Schreien, mein Gebet nicht, mein Herz nicht? Jesus, wo bist du? Sie sehen Jesus nicht, aber er sieht sie. Das steht jetzt nicht bei Matthäus, aber bei Markus. Finde ich sehr interessant, dass da steht, er sah, wie sie sich abplagten. Er sah es, obwohl er doch noch ein bisschen von ihnen entfernt ist. Irgendwo auf einem Berg und sie mitten auf dem See. Er sah, wie sie sich abplagten. Also ist es nur ein gefühltes Verlassensein. Jesus hat sie noch immer im Blick, in seiner Fürsorge, auch wenn die Nacht, kennt sicher das Lied, lange währte. Und dann kommen die zwei Geschichten, die ich nicht jetzt ausführen möchte, ihr kennt sie sicher auch, aber dieses eine Wort, wenn in der Bibel mal was anstreicht, gibt es ja, so schöne Farben, muss nicht ganz dick sein, dass man sich einmal ein Wort anstreicht, was einem wichtig ist. In dieser Geschichte waren mir zweimal dasselbe Wort wichtig. Sofort, bei Luther sogleich. Sofort steht zweimal da. In der vierten Nachtwache kommt Jesus auf dem Meer ihnen entgegen. Er hat lang gebetet, sicher auch für sie, denke ich. Sie schreien. Als sie Jesus sehen, ein Gespenst, jetzt ist alles aus. Und sofort, sagt Jesus, fürchtet euch nicht, ich bin's. Finde ich klasse. Man hat lang gedauert bis jetzt, habe ich ja gerade gesagt. Aber jetzt, wo er sieht, äußerst kritisch, sofort sagt er, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und dann die Reaktion von dem lieben Petrus, wie er halt so war, Lieblingsjünger oder so. So ungefähr wie, du bist es, Herr, echt, du bist es? dann möchte ich jetzt gerne auf dem See dir entgegenlaufen. Das wäre den anderen gar nicht eingefallen, aber ihm fällt es ein. Dann komme ich jetzt zu dir. Und tatsächlich, Jesus sagt ja, Petrus, komm her zu mir. Aber dann sieht er Wind und Wellen und droht unterzugehen. Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und sagt zu ihm, Petrus, hast du kein Vertrauen? Hast du kein Vertrauen zu mir? Sofort streckte er seine Hand aus. Das möchte ich gerne mitnehmen in dieses Jahr. Ich bin da, auch wenn die Frage bei mir hochkommt. Jesus, wo bist du denn? Warum bleibst du denn so lange fort? Es wird sicher auch dieses sofort geben. Und er steht über den Elementen und er kann sein Wort sprechen. Und wieder steht am Ende diese Geschichte und sie fuhren hinüber und kamen ans Land. Die letzte Ufergeschichte, ich habe sie genannt, voraus. Johannes 21, als es aber schon Morgen wurde, stand oder war Jesus am Ufer. Ein neuer Morgen nach einer Nacht und wieder nach einer schlimme Nacht für die Jünger. Ganz ähnlich wie in unserer ersten Geschichte vorhin. Sie sind auf dem See. Ostern ist es bereits geworden. Petrus hat zu einigen Freunden gesagt, gehen wir mal wieder fischen, seid ihr dabei? Es gehen einige mit und sie wollen fischen und die ganze Nacht kein Fischchen in ihrem Netz. Die Netze sind leer. Gleiches Schicksal wie damals. Sie kämpfen um den Fisch und ich fand dieses Bild eben so schön. Jesus hat den Fisch schon an seinem Stab. Es ist auch wirklich so, er hat tatsächlich schon was. Sie fangen es nicht erst, sondern er hat tatsächlich auch schon ein Fischchen dabei. Sie kämpfen, er hat schon. Sie mühen sich auf dem See, er ist schon da. Er ist ihnen voraus. Am Ufer. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Und ich fand es da so schön, dass er seinen Blick richtet hin zu den Jüngern und dass seine Hand wie so rausgeht zu den Jüngern, wie wenn er sie grüßen würde. Wie bei Matthäus 14, er hat sie im Blick, egal was gerade abgeht. Immer in Sichtweite. Jesus kennt die Tage und die Nächte, auch alles Hoffnungslose, wie bei den Emmaus-Jüngern, kennen die Geschichte sicher. Er steht am Ufer, er steht drüben und drüber und er wartet schon auf sie, er erwartet sie. Mir ist was eingefallen, was jetzt vielleicht lustig klingt oder so, soll es nicht sein, ist kein Märchen, die Geschichte. Ich bin schon da, ihr kennt Hase und Igel, ich bin schon da. Jetzt halt nicht Hase und Igel, sondern wirklich und echt Jesus, ich bin schon da. Jesus ist immer schon da. Ich denke, auch 2024, wir wissen nicht, was kommt, was uns alles erwartet. Er kommt nicht zu spät. Ich bin schon da. Ich bin euch schon voraus, aber nicht so, dass ich unendlich weit weg bin, sondern ich bin euch nah, schon da. Sie sind mal wieder vom Leben gezeichnet und down. Er hat den Tisch vorbereitet. In dieser Geschichte heißt es, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nichts zu essen? Und dann kommt diese Geschichte, wie er ihnen sagt, werft doch die Netze nochmal aus. Und ihr wisst, sie sind voll und sie fahren heim und es wird klar, es ist der Herr. Und da finde ich wieder Petrus echt, ihr wisst, was er macht. Der Petrus, also er kommt mir so vor, wie wenn er sagen würde, das ist Jesus, sagt der Johannes und die anderen, das ist Jesus, das ist der Herr. Und der Petrus sagt so ungefähr wie, was, wer? Wer ist es, der Herr? Und er gürtet sich und schmeißt sich in die Fluten, während die anderen mit dem Boot schön feste heimrudern, ist er schon in den Fluten und schwimmt, weil es ist der Herr. Finde ich so genial. Ein Mensch wie du und ich, aber das Herz irgendwo an der richtigen Stelle. Diesen Typen genau will Jesus haben in seinem Team. Am Anfang schon und jetzt noch einmal verstärkt. Wer sich in der Bibel ein wenig auskennt, wisst ja, dass er nochmal so richtig neu berufen wird. Und dann sagt Jesus, ich komme zum Schluss. Und dann sagt Jesus, kommt und haltet das Mahl. Kommt und haltet das Mahl. Und dann legt er auf und verteilt die Gaben und sie essen miteinander. Du bereitest vor mir einen Tisch, auch im Angesicht meiner Pleite. Du bereitest vor mir einen Tisch. Kommt und haltet das Mahl. Ich wünsche uns allen für 2024, dass wir das so erleben dürfen, immer wieder. Es ist ein auferstandener Herr, Jesus Christus, und er ist da. Und er sieht uns, so wie in dieser Geschichte eigentlich noch weit, weit weg ist oder überhaupt nicht da oder schläft. Er sieht uns, er kennt uns, er sieht unser Herz und er will uns versorgen und er will uns führen, bis wir dann einmal bei ihm sind, wo er auch sagt, kommt und haltet das Mahl mit mir. Auf dieses Ziel gehen wir alle zu. Gott befohlen für das neue Jahr. Amen.